Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, zum heutigen Pressegespräch über eine Studie, die wir gemeinsam mit dem IHS gemacht haben. Also IHS hat es gemacht, wir haben es beauftragt, über die volkswirtschaftlichen Effekte des Erasmus-Programms. Einmal mehr kann man sagen, Erasmus wirkt. Erasmus ist ein Erfolgsprogramm. Sie kennen noch aus unserem letzten Pressegespräch die Erfolgszahlen, wobei wir uns hier immer eigentlich auf die Outgoing-Zahlen konzentriert haben. Nur kurz zur Erinnerung, in den letzten Jahren 110.000 Studierende, die mit Erasmus aus Österreich rausgegangen sind. In wenigen Tagen verabschieden wir den 8.000. Lehrling, der hinausgeht. 2018 werden es ungefähr 18.000 Österreicherinnen und Österreicher sein, die mit Erasmus hinausgehen. Heute schauen wir aber auf etwas anderes. Heute schauen wir, was bringt Erasmus, was bringt das Erasmus für die Willkommensländer, also jene, wo sie hingehen. Heute schauen wir sozusagen nicht auf die Outgoings, sondern auf die Incomings, wie man das so schön bei uns formuliert, auf die volkswirtschaftlichen Effekte. Uns war das ganz wichtig. Sie kennen die manchmal etwas leidige Debatte Bruttozahler, Nettozahler im Zusammenhang mit EU-Programmen. Und gerade in der jetzt beginnenden Diskussion über das neue EU-Budget, über die neuen Programme, wo die Kommission ja für das Erasmus-Programm einen sehr ambitionierten Vorschlag vorgelegt hat mit einer Verdoppelung der Mittel, war es uns wichtig, hier auch einen Beitrag zu leisten zu einer durchaus evidenzbasierten politischen Diskussion in Österreich und hoffentlich in Europa. Wir werden gleich sehen, Erasmus ist nicht nur bildungspolitisch ein Erfolgsmodell, sondern hat auch wirtschaftliche Erfolge. Personen, Lehrende, Lernende, Studierende, Forschende, die mit Erasmus nach Österreich kommen, bringen pro Jahr zumindest 40 Millionen nach Österreich, sichern damit mehr als 150 Arbeitsplätze in Österreich. Und selbst wenn man die abzieht, die weggehen, haben wir noch immer einen durchaus positiven Saldo, auf den wir dann in der Studie hinweisen dürfen. Und das war, wir werden kurz darauf zu sprechen kommen, auf Basis der Zahlen 2014. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass das in den letzten Jahren auch durchaus mehr geworden ist. Ich danke eingangs dem IHS, dem Leiter der Studie und seinem Kollegen Dr. Kluge, der die Studie dann auch vorstellen wird. Neben mir, viele werden ihn kennen, Magister Ernst Gesselbauer, seit vielen Jahren Leiter der Nationalagentur Erasmus. Und Ernst, ich darf dich bitten, vielleicht kurz etwas zum Programm zu sagen und zur Frage, warum machen wir das überhaupt? Was ist der Nutzen einer solchen breiteren Impact-Messung?
Ja, herzlich willkommen. Wir betreiben das Programm Erasmus im ÖAD seit 26 Jahren. Seit 31 Jahren gibt es das Programm Erasmus insgesamt in Europa. Worauf wir natürlich ganz stark schauen, ist, dass wir auf die Wirkungen Bezug nehmen, die Erasmus nimmt. Da haben wir ein größeres Vorhaben, ein Gesamtvorhaben, worauf wir blicken wollen. In diesem Fall haben wir uns mal angeschaut, wie schaut es mit der Wertschöpfung für die österreichische Volkswirtschaft aus. Das gab es bisher noch nie. Ich muss Ihnen ganz kurz den Rahmen dazu erklären. Erasmus klingt immer nach Studierendenaustauschprogramm. Das stimmt auch, das ist nicht falsch, aber es ist deutlich mehr als das. Wir haben Schulen mit dabei, wir haben sogar Kindergärten mit dabei. Wir schicken etwa aus dem Schulbereich 8% der Begünstigten raus. Also insgesamt sind wir in diesem Jahr bei wohl 18.000 mit Ende des Jahres. 8% werden aus der Schule kommen, 1% kommt aus der Erwachsenenbildung, 26% aus der beruflichen Bildung. Das sind Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge. Stefan Sotti hat es schon genannt. Bei den Lehrlingen sind wir in diesem Jahr auf 800 Personen. Und Hochschule ist fast 2/3 der Gesamtzahl. Da schickt man in dem Jahr etwa 10.000 Studierende, aber auch Lehrende und Hochschulpersonal raus. Das heißt, Erasmus plus Bildung bildet wirklich den gesamten Bildungsbereich ab. Was für uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig war, ist, dass wir uns erstmals anschauen, wir haben mit 2014 das erste Mal gesicherte Zahlen, wie viele Menschen nach Österreich einkommen. Das hatten wir vorher noch nicht. 2014 ist auch das einzige Jahr, wo wir abgeschlossene Zahlen haben. Und wir haben gesagt, wir würden gerne mit dem IHS zusammenarbeiten und das IHS beauftragen. IHS hat andere Studien in diesem Bereich, in diesem Umfeld auch schon gemacht, damit wir wirklich zu gesicherten Daten kommen, was für Österreich an Mitteln rauskommt. Grundsätzlich ist es so, die österreichische Nationalagentur unterstützt nur Menschen, die das Land verlassen. Das heißt, die Lernaufenthalte, Lehraufenthalte, Arbeitsaufenthalte im Ausland machen. Die Leute, die hereinkommen, die betreuen wir nicht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und uns ist natürlich wichtig in dem Zusammenhang, wie sieht es mit den EU-Mitteln aus, die nach Österreich fließen, die wir weitergeben an Österreicherinnen und Österreicher, die das Land verlassen wollen. Und ich traue mich zu sagen, wir sind eine der ganz, ganz wenigen Agenturen in ganz Europa, die es schaffen, 100% der EU-Mittel abzuholen. Das heißt, das Geld, das wir in diesem Jahr haben, das werden 38 Millionen Euro sein, ein bisschen mehr, das werden wir zur Gänze wieder abholen. Das können wir jetzt schon voraussagen. Nachfrage ist sehr groß. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir schauen uns an, was im Land bleibt durch die Menschen, die hereinkommen. Der Herr Kluge wird es Ihnen dann erzählen. Da gibt es eine relativ gute, balancierte Mobilität. Also wir schicken relativ gleich viele Leute raus, wie nach Österreich reinkommen. Es kommen im Jahr 2014 ein bisschen mehr reingekommen, als rausgegangen sind. Bei den Studierenden kann ich Ihnen fürs letzte Jahr auch schon sagen, da haben wir sehr ausgeglichene, balancierte Mobilität. In anderen Bereichen warten wir da noch auf die aktuellen Zahlen. Aber das ist, glaube ich, einmal eine ganz wichtige Geschichte. Wir schicken so viel raus, wie reinkommen. Und Stefan Sotti hat es schon erwähnt, wir unterstützen natürlich auch die Organisationen, die in Österreich Mobilität betreiben, die auch Studierende, Lernende, Lehrende aufnehmen. Und damit schaffen wir es, ungefähr 200 Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen. Stefan Sotti hat es genannt, die Vollzeitäquivalente sind 151. Das heißt, da waren wir selbst erstaunt, das zu sehen. Aber ich glaube, das war jetzt mal der Rahmen fürs Programm. Ich glaube, jetzt können wir zur Studie gehen.
Danke, Ernst.
Ja,
bitte.
Ja, vielen Dank auch von mir. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich jetzt in einigen Minuten mal die Studie vorstellen darf und erzählen darf, was wir da so gemacht haben. Ich würde gerne auch nochmal damit beginnen, zu sagen, warum wir es gemacht haben. Man könnte hier eigentlich auch sagen, man schaut sich einfach an, was Österreicher und Österreicherinnen und Österreicher zurückbekommen aus dem Erasmus-Plus-Programm. Das ist eine Zahl, die das der ÖAD natürlich schnell parat hätte. Das sind einfach die Summen, die Fördersummen, die also die Outgoings erhalten haben. Diese Zahl bedeutet aber aus ökonomischer Sicht nicht wahnsinnig viel. Das ist das Geld, das bekommen die Leute, die in Österreich sind und tragen das Geld ja eigentlich direkt ins Ausland, legen vielleicht noch was obendrauf und das Geld wird dann im Ausland ökonomisch wirksam. Das heißt, diese Summe ist zwar leicht zu erheben, ist aber ökonomisch gar nicht so furchtbar relevant. Wir befassen uns also mit dem Geld, das praktisch die Leute im Ausland bekommen und das sie dann mit ihren Mobilitäten nach Österreich bringen. Das ist also eine Zahl, die dann schon weniger leicht zu erheben ist und die aber dann aus ökonomischer Sicht doch sehr relevant ist. Wir sehen hier, wir haben im Jahr 2014 ungefähr 14.000 Incomings gehabt. Das sind also diejenigen, die ihre Anträge im Jahr 2014 genehmigt bekommen haben. Und wir wollen nun schauen, als Sie nach Österreich gekommen sind und Ihr Geld hier ausgegeben haben, wie viel Wertschöpfung, Beschäftigung und Steuerrückflüsse zieht das nach sich. Wir verwenden dafür die Input-Output-Analyse, zu der ich dann nachher noch ein bisschen was sagen werde. Schauen wir uns erstmal an, was sind das für Personen, die jetzt im Jahr 2014 gekommen sind. Und wenig überraschend sind es traditionell natürlich über die Hälfte die Lernenden aus der Hochschulbildung, also die Studierenden haben hier natürlich die klare Mehrheit. Die zweitgrößte Gruppe sind aber schon die Lernenden aus der Berufsbildung. Die drittgrößte ist schon das Personal aus der Hochschule. Also Sie sehen, hier sind durch Erasmus Plus eigentlich sehr viele Personengruppen abgedeckt. Es sind auch Schülerinnen und Schüler mit dabei, die also über Key Action 2 kommen. Wir betrachten ja nur hier die Key Actions 1 und 2. Das heißt einmal die individuellen Mobilitäten und Key Action 2 umfasst dann eher so Projekte, die Bildungseinrichtungen miteinander machen und im Rahmen dieser Projekte Personen austauschen. Erasmus Plus umfasst dann noch Sport, Exzellenzförderung und andere Dinge, die also hier nicht drin sind. Key Action 1 und 2 sind also auch für die mit Abstand größten Posten. Das auch nur kurz zur Information, wo diese Personen herkommen. Sie sehen auf der linken Achse abgebildet die Anteile nach Herkunft. Und wir sehen, 22% der Leute kommen aus Deutschland, was, glaube ich, nicht furchtbar überraschend ist, weil eben die Größe und die Nähe einfach gegeben ist und natürlich auch die sprachliche Nähe. Sie sehen dann, Italien ist schon dann nur noch bei ungefähr 7%. Und Sie sehen auch, es gibt auch ein paar Drittstaaten, die aber natürlich dann eher weiter unten zu finden sind, die also keine oder zumindest noch keine EU-Mitglieder sind, die aber bereits an diesem Erasmus-Plus-Programm teilnehmen. Auf der rechten Achse sehen Sie dann, wohin die Leute in Österreich gehen. Und da ist die Polarisierung noch ein bisschen stärker. 44% der Leute gehen nach Wien, was natürlich jetzt auch vielleicht gar nicht so überraschend ist, weil eben doch sehr viele Hochschuleinrichtungen hier sind. Und entsprechend sind dann die anderen Bundesländer nach Bevölkerungszahl ein bisschen weniger betroffen. Grundsätzlich bei Erasmus Plus braucht man als Region natürlich nicht unbedingt einen Hochschulstandort, also auch jeder Betrieb, jede Schule könnte theoretisch Incomings aufnehmen. So, diese Abbildung ist nun relevant für das, was dann folgt. Die Aufenthaltsdauern der Erasmus Plus Incomings unterscheiden sich sehr stark. Sie sehen unten wieder die verschiedenen Bereiche, die wir vorhin schon hatten, und auf der linken Achse die Anzahl der Tage, die Leute bleiben. Diese grünen Säulen umfassen über 95% der jeweiligen Gruppe, damit man halt Ausreißer nach oben und unten ausgeblendet hat. Der Punkt bildet den Mittelwert ab. Und Sie sehen, dass es die Studierenden und die Lernenden in der Berufsbildung sind, die länger bleiben. Bei den Studierenden sind es 150 Tage im Mittel, das können durchaus auch mal fast ein Jahr sein. Bei den Lernenden in der Berufsbildung immerhin auch einige Wochen bis wenige Monate und alle anderen, eigentlich das komplette Personal, bleiben wirklich nur wenige Tage. Also in der Regel so 5 Tage höchstens. Die sind also wirklich nicht sehr lange da. So, und das spielt natürlich eine Rolle für das nun Folgende, weil wir ja ermitteln wollen, wie viel geben diese Leute aus. Wir wissen, was sie bekommen an Förderung, aber wir wissen auch, dass diese Förderung nur ein Zuschuss sein kann, dass sie also noch zusätzliche eigene Mittel verwenden müssen und diese dann auch in Österreich verausgaben müssen. Und das ist natürlich bei den Leuten, die über mehrere Monate bleiben, eine ganz andere Ausgabenstruktur als bei denen, die nur einige Tage bleiben. Und deshalb bilden wir 2 Gruppen. Wir machen den Schnitt bei 30 Tagen. Diejenigen, die kürzer bleiben als 30 Tage, das sind quasi alle Gruppen, die jetzt hier praktisch wo nur der Punkt zu sehen ist. Und alle, die länger bleiben als 30 Tage. Und jetzt treffen wir verschiedene Ausgabenannahmen für die Leute, die also bis zu 30 Tage bleiben. Und da stellen wir ein touristisches Ausgabenverhalten. Das bedeutet jetzt nicht, dass die wirklich zur Erholung da sind, aber wir gehen davon aus, das wissen wir aus dem Tourismusmonitor Austria, dass eine Touristin, ein Tourist 125 Euro pro Tag inklusive Reisekosten in Österreich ausgibt. Und einige Charakteristika dieser Ausgaben entsprechen auch ungefähr den Ausgaben der kurzen Incomings. Also sie haben sehr hohe Reisekostenanteile, weil sie eben so kurz bleiben. Sie haben sehr hohe Kosten für Unterbringung pro Tag, also deutlich höher als bei jemandem, der beispielsweise wohnt an diesem Ort. Und wenn Sie das also alles zusammenrechnen, die Aufenthalte bis zu 30 Tagen, dann kommen wir auf ungefähr 8,5 Millionen Euro. Die Förderung, die diese Gruppe erhalten hat, liegt nur bei 5,9 Millionen Euro. Also hier sehen wir schon ein bisschen, was müssen die annahmegemäß noch obendrauf packen. Das ist also diese Gruppe. Es sind jetzt, glaube ich, die knappe Hälfte der Incomings bleiben also nur so kurz. Wenn wir aber die Tage rechnen, die sie bleiben, dann ist es wirklich fast vernachlässigbar. Eigentlich, wenn wir in Aufenthaltsdauern denken, dann sind eigentlich die Aufenthalte von mehr als 30 Tagen das wirklich Relevante. Und da wir vorhin schon gesehen haben, dass das im Wesentlichen Studierende oder Lehrlinge sind, können wir sagen, die haben ein studentisches Ausgabenverhalten, das wir aus der Studierendensozialerhebung entnehmen, die ja auch vom IHS regelmäßig angefertigt wird. Das heißt, hier wissen wir schon ziemlich genau, wie die Ausgabenstruktur dieser Personen ist. Wir haben das noch ein bisschen neu gewichtet nach Erasmus Plus Herkunftsländern, damit wir das wirklich sehr passend haben und können also sagen, die geben ungefähr 740 Euro pro Monat aus. Wenn wir das jetzt zusammenrechnen, kommen wir hier ungefähr auf 28,6 Millionen Euro, die diese Gruppe in Österreich verausgabt. Die Förderung, die erhalten haben, liegt bei 13,5 Millionen Euro. Also hier ist die Lücke natürlich deutlich höher. Das ist auch etwas, was man durchaus erwarten würde. Gut, insgesamt, diese beiden Gruppen geben also ungefähr 37 Millionen Euro in Österreich aus. Und die werden dann natürlich irgendwie ökonomisch wirksam. Wir müssen nun aber noch weitere Aspekte betrachten. Und das sind natürlich, auch wenn sie jetzt nicht im Fokus dieser Studie stehen, die Outgoings. Also wir könnten natürlich keine Incomings haben, ohne Outgoings zu haben. Das waren jetzt im selben Zeitraum ungefähr 13.200, also etwas weniger, als wir Incomings haben. Die gehen also für eine gewisse Zeit ins Ausland und stehen faktisch für den Konsum im Inland nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die entgangenen ökonomischen Effekte durch die Outgoings müssen wir quasi abziehen von den ökonomischen Effekten, die wir gewinnen durch die Incomings. Nun ist es aber so, dass jemand, der beispielsweise für eine Woche oder auch möglicherweise für einen längeren Zeitraum Österreich verlässt, immer noch gewisse Ausgabenposten in Österreich zu tätigen hat. Also vielleicht wird er seine Wohnung behalten, es gibt Versicherungen, es gibt Kreditrückzahlungen, die weiterhin zu leisten sind, also solche Dinge. Das heißt, sie entfallen nicht vollständig für den Konsum, aber insgesamt, nehmen wir an, sind es knapp 32 Millionen Euro, die auf diese Weise also verloren gehen, die also nicht mehr in Österreich verausgabt werden. Ist also weniger als die 37 Millionen, die wir vorhin gesehen haben. Dazu kommen die Reisekosten, die für die Incomings und für die Outgoings anfallen. Also wir sprechen ja insgesamt jetzt von ungefähr 27.000 Personen, die also in diesem Jahr ein- und wieder ausgereist sind. Das ist also sind schon beträchtliche Reisekosten von ungefähr 2 Millionen Euro, die jetzt tatsächlich auch für Österreich, also auf Österreich entfallen. Und dazu kommen die Projektmanagementpauschalen. Das ist dann schon ein durchaus wesentlicher Betrag, den die österreichischen Bildungseinrichtungen dafür bekommen, dass sie die Mobilitäten organisieren. Das sind, ich glaube, irgendwie 5,7 Millionen Euro gewesen. Ein Teil davon geht mit den Outgoings direkt wieder ins Ausland, wird also nicht wirksam. Das ist wieder der Effekt, den ich vorhin schon genannt hatte. 4,3 Millionen Euro bleiben aber tatsächlich annahmegemäß in Österreich. Das heißt, das ist das Geld, was dann beispielsweise die Hochschulen verwenden, um ihre Auslandsbüros und so weiter zu unterhalten. Gut. Das sind also die Annahmen, die wir hier treffen mussten. Das ist, ich hatte schon gesagt, wir machen eine Input-Output-Analyse. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, war quasi der Input, den wir benötigen. Und in diesem Schema sehen Sie kurz die Funktionsweise der Input-Output-Analyse, was also ein sehr altes und standardmäßiges Verfahren ist. Sie nehmen also einen Euro, den geben Sie irgendwo aus in Österreich für in irgendeinem Sektor und Sie können dann mit Hilfe dieser Analyse nachvollziehen, was tut dieser Euro. Sie geben den in einem Sektor aus. Das heißt, Sie haben mit diesem Euro werden in diesem Sektor Löhne und Gehälter gezahlt, Abschreibungen, Gewinne und so weiter. Das wären die direkten Effekte. Und mit diesem Euro werden aber auch Vorleistungen gezahlt. Das heißt, ein Stück davon fließt an die anderen Sektoren. Das sind dann die indirekten Effekte. Und aus beidem zusammen, das sehen Sie hier unten, kommen die induzierten Effekte zustande. Das heißt, überall dort, wo jetzt zusätzliche Einkommen beispielsweise entstehen, werden diese Einkommen wiederum verkonsumiert. Das sind dann also die konsuminduzierten Effekte. Das heißt, alles das, was wir jetzt erzählt haben, werfen wir jetzt in diesen Trichter, den Sie hier sehen. Und dann schauen wir also, was passiert mit diesem Geld in der österreichischen Volkswirtschaft. Sie sehen auch immer diese Zahnräder. Wir interessieren uns also für die Wertschöpfung. Also was muss zusätzlich produziert werden, wenn diese Incomings in Österreich konsumieren wollen? Die Wertschöpfung ist ja der Produktionswert minus Vorleistungen. Und wie viel Beschäftigung brauchen wir, um diese Wertschöpfung zu erzielen? Und überall dort, wo jetzt durch die Konsumausgaben der Incomings wirtschaftliche Aktivität entstanden ist, greift natürlich auch die öffentliche Hand zu und wir haben noch ein paar fiskalische Effekte, die wir also noch mit berechnen können. Das sehen Sie nun hier, erstmal die Ausgaben insgesamt für ganz Österreich. Wir haben also eine Bruttowertschöpfung in Höhe von ungefähr 12,4 Millionen Euro. Das ist nun das, was wir schon als Nettoergebnis bezeichnen würden. Das heißt, das sind die Incomings und die entgangenen Effekte der Outgoings sind hier schon abgezogen. Normalerweise hat man in diesen Studien nur Bruttoergebnisse, die natürlich immer deutlich höher liegen. In diesem Fall haben wir das also versucht, ein bisschen realistischer zu gestalten. 12,4 Millionen Euro, wovon der Großteil indirekt ist, das ist auch eine Definitionsfrage. Also die Konsumausgaben der Incomings lösen eben nicht direkte Effekte aus, sondern durch den Konsum in den verschiedenen Sektoren werden dann eben alle möglichen Sektoren, die danach kommen, angeregt und haben dadurch also diese indirekten Effekte. Um diese Wertschöpfung zu erzielen, brauchen wir Beschäftigung. Wir rechnen hier aus ungefähr 150 Vollzeitäquivalente beziehungsweise knapp 200 Arbeitsplätze, wenn Sie also Teilzeitarbeitsplätze damit reinrechnen wollen. Auch hier natürlich der Großteil indirekt. Und wir haben dann, wie ich gerade schon sagte, die fiskalischen Effekte, also ungefähr 5 Millionen Euro an Steuern und Abgaben. insgesamt, also Bund, Länder, Gemeinden und so weiter. Ja, das heißt, das sind also die ökonomischen Effekte, die wir also von den Incomings haben. Das ist jetzt insgesamt für ganz Österreich. Das sind jetzt nochmal die Effekte für die einzelnen Bundesländer. Ich sagte schon, die Input-Output-Analyse ist ein sehr altes Standardverfahren. Wir am IHS haben ein multiregionales Modell, wo wir also die ökonomischen Effekte nochmal für die Bundesländer ausweisen können. Und Sie sehen hier also die Anteile, also die Balken sollen jetzt die Anteile jeweils an Bruttowertschöpfung, Beschäftigung und Steuern und Abgaben darstellen. Und wenig überraschend sehen Sie, dass die Stadt Wien also hier die größten Effekte hat, was einfach dadurch kommt, dass die meisten Incomings nach Wien gekommen sind, das haben wir schon gesehen. Und dass eben auch viele Vorleistungsketten oder viele Wertschöpfungsketten früher oder später mal in Wien vorbeikommen. Also wenn Sie einen Euro ausgeben irgendwo in Vorarlberg, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann irgendwas davon auch nach Wien kommt, wenn also irgendeine Versicherung betroffen ist oder die öffentliche Verwaltung und. Das heißt, Wien profitiert davon immer dann ein bisschen mit. Sie sehen aber auch, dass der Balken für die Steuern und Abgaben deutlich geringer ist und das hängt nun mit dem Finanzausgleich zusammen. Also wir haben die fiskalischen Effekte nach Finanzausgleich berechnet und spiegelbildlich sind dann die grauen Balken in den anderen und den meisten anderen Bundesländern dann auch entsprechend höher. Das ist einfach dieser Effekt, dass hier die Steuern und Abgaben in Wien deutlich geringer sind als die Bruttowertschöpfung, also die Anteile davon. Gut, das Fazit, das wir ziehen können, ist, und zunächst möchte ich nochmal vorneweg sagen, das ist ja auch schon angeklungen, Erasmus Plus ist natürlich nicht ein Programm, das ökonomische Effekte erzielen soll. Es ist natürlich schon eins, das im Bildungssektor Fortschritte erzielen möchte. Aber selbst wenn man auf die ökonomischen Effekte schaut, sehen wir, dass wir hier durchaus positive Ergebnisse haben. 150 Vollzeit-Äquivalente oder sagen wir einfach knapp 200 Arbeitsplätze in Österreich haben mit Erasmus Plus zu tun, sind also beschäftigt, um sich mit diesen Dingen, um diese Dinge zu organisieren. Insgesamt sind das 12,4 Millionen Euro an Bruttowertschöpfung und auch die öffentliche Hand profitiert ein bisschen davon. Wobei man aber natürlich sagen muss, dass ein Nettozahler wie Österreich jetzt nicht im fiskalischen Sinne tatsächlich Gewinne macht, also dass das Programm sich dadurch selbst finanzieren würde, das ist natürlich dann doch nicht gegeben. Die Effekte, die wir berechnet haben, sind halbwegs konservativ gerechnet. Man könnte langfristige Effekte mit dazu ziehen, also Leute, die eine Mobilität gemacht haben, könnten in der Zukunft zurückkommen in das Land, in dem sie diesen Aufenthalt hatten, um sich dort niederzulassen und zu arbeiten. All das hätte natürlich dann wieder Effekte. Das betrifft sowohl die Incomings als auch die Outgoings. Das wäre jetzt im Rahmen dieser Studie nicht so wirklich seriös möglich gewesen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, in Zukunft dürfen die Effekte steigen. Wir haben jetzt den ersten Programm, also das erste Jahr gehabt, wo wirklich die Mobilitäten ziemlich abgeschlossen sind, 2014. Wir wissen jetzt schon, dass die Mobilitäten deutlich gestiegen sind in den folgenden Jahren. Das heißt, diese Effekte, die ich gezeigt habe, werden also für 2016, 2017 vermutlich noch weitaus höher sein. Gut, damit bin ich dann erstmal am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke, Herr Dr. Kluge. Sie haben dann auch gleich die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Abschließend darf ich sagen, ich glaube, es ist mit dieser Studie gelungen, vielleicht ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, was Bruttozahler, Nettozahler etc. betrifft, was bringen uns EU-Programme, auch ein bisschen zu relativieren. Es ist ja unbestritten, dass Erasmus ein wichtiges Bildungsprogramm ist. Ich glaube, wir konnten zeigen, dass es nebenbei auch andere Effekte hat. Erasmus, das Programm und Investitionen da hinein sind so gesehen europapolitisch klug, bildungspolitisch sinnvoll und ökonomisch profitabel. Und das ist, glaube ich, eine sehr positive Bilanz, die man jetzt schon ziehen kann. Wir hoffen, mit dieser Studie auch einen gewissen Beitrag zur politischen Diskussion leisten zu können, werden diese Studie natürlich auch den politischen Verantwortungsträgern zugänglich machen und hoffen hier, wie gesagt, einen Beitrag zu einer evidenzbasierten politischen Diskussion zu leisten. Dr. Kluge hat es gesagt, Erasmus ist natürlich jetzt kein Programm, von dem man wirtschaftlich reich wird, aber langfristig, glaube ich, sagen zu können, Investitionen in die Bildung sind die beste Investition, die beste Zukunftsinvestition, Und mit der Studie können wir zeigen, nicht nur allein bildungspolitisch, sondern auch volkswirtschaftlich ist das eine vernünftige und sinnvolle Investition. Danke noch einmal IHS, Dr. Kluge, seinem Kollegen für die Arbeit an dieser Studie. Gibt es Fragen Ihrerseits?